SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Was wissen die Chinesen über die Schweiz? Diese Frage haben sich unsere Radiokollegen 1998 gefragt und gestellt und haben zwei Radiojournalisten aus einem fernen, grossen asiatischen Land beauftragt, ihren Blick auf die Schweiz in einem Radiofeature zu zeigen. Der Huang Bingji und der Wang Yongcheng sind Autoren vom nationalen chinesischen Radio. Die beiden gehen bei ihrer Schweizer Reise auch politische Fragen auf den Grund. Und weil die Schweiz damals noch nicht in der UNO war und vor allem wegen der hier gelagerten jüdischen Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg im Gerät waren, ist der folgende Doppelpunkt auch eine spannende Rückblende in einen Teil der Schweizer Geschichte.
Die Chinesen wissen, wie viel Schweiz ist. Zuerst fragen wir in Beijing einen Beitar-Sohor-Lautor. 知道瑞士吗?
Wie viel wissen die Chinesen über die Schweiz? Wir fragen zuerst einen alten Mann in Beijing, der dort einen Straßenstand hat. Was wissen Sie über die Schweiz?
Über die Schweiz? Nein, ich weiß nichts. Das ist ein Land, nicht, das die Uhren herstellt.
Ich frage einen jungen Elektriker. Wissen Sie etwas über die Schweiz?
Ja, die Schweiz produziert die bekannten Rado-Uhren. Außerdem noch Schindler-Lifte. Sonst weiß ich nichts mehr.
In Kunming的街头
Auf der Straße in Kunming. Die Stadt Kunming hat seit dem Jahre 1982 eine Partnerschaft mit der Stadt Zürich. Was wissen Sie über die Schweiz?
Ein ziemlich entwickeltes Land, ein kleines Land, ein Binnenland. Seine Landschaft ist sehr schön. Ich arbeite bei einer Baufirma.
Wissen Sie etwas über die Schweiz?
Die Schweiz? Ich weiß schon etwas über das Land, weil ich beim Roten Kreuz arbeite. Das Rote Kreuz wurde doch in der Schweiz ins Leben gerufen. Sein Gründer war Henri Dunant.
Wissen Sie, mit welcher Stadt in der Schweiz Kunming eine Partnerschaft hat?
Mit der Stadt Zürich.
Wobei hat Zürich Kunming geholfen?
Beim Ausbau der städtischen Infrastruktur.
Was fällt Ihnen noch ein zum Thema Schweiz?
Die Stadt Genf. Genf ist eine schöne Stadt.
Ich heiße Guo Qingyao und bin im Jahre 1996 als Aspirantin in der französischen Fakultät des Fremdspracheninstituts in Beijing eingeschrieben worden. Neulich haben wir das Fach Landeskunde der französischsprachigen Länder eingeführt. Jeder Studierende soll ein französischsprachiges Land auswählen und sich damit eingehend befassen. Ich habe die Schweiz ausgewählt, weil die Schweiz ein besonderes Land ist, und zwar wegen ihrer vier Nationalitäten und vier Landessprachen. Die Schweiz befindet sich in der Mitte Europas und ist bekannt durch Banken, Uhrenindustrie und ihre Neutralität in aller Welt. Ich liebe die Natur. Und die schöne Landschaft der Schweiz hat für mich eine große Anziehungskraft. Obwohl ich noch nie in der Schweiz gewesen bin, weiß ich durch die Zeitschriften und das Fernsehen einigermaßen, dass die Schweiz ein sehr schönes Land ist. Die Schweiz ist ein Industriestaat. Man legt großen Wert auf den Umweltschutz, was der Politik der Schweizer Regierung zu verdanken ist. Dabei kann sie ein gutes Beispiel für China sein.
Lu Rong, Beijing Changcheng Fandian, Gongguanbu Jingli.
Lu Rong, Managerin für öffentliche Beziehungen im Great Wall Sheraton Hotel in Beijing.
Im Januar 1995 hat das staatliche Reisebüro Chinas eine Gruppe von 30 Hotelverwaltern aus dem ganzen Land für ein Jahr in die Schweiz zu einer Ausbildung in die Hotelfachschule geschickt. Die Schweiz ist ein schönes Land. Ihre schöne Landschaft, die ich von den chinesischen Kalendern über die Schweiz kannte, fand ich beeindruckend. Und nun, als ich dort ankam, war sie vor meinen Augen. Die Leute sind sehr höflich, freundlich, was aber nicht unbedingt heißt gastfreundlich. Was ich von den Schweizern vor allem gelernt habe, ist ihre Bemühung um die Perfektion. Die Schweizer machen die Sachen sehr exakt. Das hat mich sehr beeindruckt. Gerade diese Eigenschaft fehlt uns Chinesen. Seit 6 Jahren arbeite ich im Hotel The Great Wall Sheraton. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden und bemühe mich, mit Leib und Seele zu arbeiten. Entschuldigung, bitte.
Könnten Sie bitte sagen, was auf Sie während Ihres Aufenthaltes in der Schweiz den stärksten Eindruck gemacht hat?
Eine gute Regelung der Verhaltensweise im Alltag. Einmal musste ich zur Post, um Briefmarken zu kaufen. Die Schlange war lang, etwa 1 Meter vom Schalter weg. Am Schalter nebenan wurden die Kunden schneller bedient. Für mich war es selbstverständlich, zu diesem Schalter zu gehen, damit ich schnell meine Sachen erledigen konnte. Zu meiner Überraschung sagte die Angestellte zu mir: "Warten Sie bitte einen Moment." Und sie bat einen, der vor mir war, zum Schalter zu kommen. Das war mir sehr peinlich. Gleichzeitig habe ich aber begriffen, wie gut das Alltagsleben der Schweizer geregelt ist. Die Anwesenden haben mir nur einen flüchtigen Blick zugeworfen und keine kritische Bemerkung zu meinem unbewusst unhöflichen Verhalten gemacht. Dafür bin ich den kultivierten Schweizern sehr dankbar.
Song Lizhi, Kunming-Shi, Weise-Gongzhou-Renyuan.
Song Lizhi, Angestellter in der Abteilung für Auslandsangelegenheiten bei der Stadtregierung in Kunming.
Die Schweiz gehört zu den kleinen Staaten Mitteleuropas, mit einer Bevölkerungszahl von ca. 7 Millionen. Noch vor 100 Jahren gehörte sie zu den ärmsten Ländern in Europa. Nach einer Industrialisierung steht sie heute mit ihrem realen Pro-Kopf-Sozialprodukt an der ersten oder zweiten Stelle in der Welt. Sie ist ein Bergland. Das Gebirge macht 94% der Gesamtoberfläche des Landes aus. Sie hat keine eigenen Rohstoffe. Aber die Schweizer sind kluge Köpfe und haben fleißige Hände. Die rasche Entwicklung der Schweiz ist fast ein Wunder. Die Schweiz hat viele gute Traditionen beibehalten. Das Denken der Menschen ist ziemlich konservativ. Sie pflegen ihre alten Tugenden. Die Schweizer sind bescheiden und ehrlich, ein bisschen bäuerlich und aufrichtig gegenüber den anderen. Es ist nicht einfach, mit den Schweizern in einen näheren Kontakt zu kommen. Die Schweizer sind nicht wie die Amerikaner, die mit ihnen 3 Minuten nach dem Kennenlernen wie alte Freunde wirken und nach weiteren 5 Minuten sie schon vergessen haben. Die Schweizer schätzen sehr eine enge Freundschaft. Die Schweizer Hausfrauen halten ihr Heim in einer großen Ordnung. Man sieht nirgends Staub im Haus. Das gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel. Die Sauberkeit ist dort wirklich bewundernswert. Die Schweizer haben noch eine Besonderheit, nämlich ihre Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Auch die Sparsamkeit gehört zu den Charaktermerkmalen der Schweizer. Im vorletzten Jahr habe ich ein Ensemble aus der Stadt Kunming in die Schweiz zu einer Vorstellung begleitet. Die Probe der Vorführung fand in einem Saal im Rathaus statt. Weil der Parkettboden sehr glatt war, hat man einen Teppich gebracht. Die Schweizer haben uns dann gesagt, dass das Rathaus nur einen so großen Teppich hat. Je nach Bedarf kann man ihn in verschiedenen Räumen benutzen. Diese Aussage hat mich sehr beeindruckt. Die Schweizer haben ihre gute Tradition der Sparsamkeit beibehalten und geben ihr Geld nicht einfach für etwas aus, was man nicht unbedingt braucht. Wie ich schon gesagt habe, ist die Schweiz ein kleines Land. Das beeinflusst die Mentalität ihrer Bewohner. Sie sind verschlossen. Ihre Denkweise ist ziemlich eng. Manchmal sind sie eigensinnig und stur. Hier will ich ein Beispiel dafür nennen. Im Februar 1989 kam ein Blasorchester von 120 Musikern aus Zürich nach Kunming, um ein Konzert zu geben. Von Kunming aus sollten sie noch weiter nach Yichang, Zhongying, Xi'an und Beijing reisen. Damals gab es keine Fluglinien zwischen diesen Städten. Viele Probleme mussten gelöst werden. Ein Schweizer, der von der Schweiz aus mit mir zusammen diese Reise organisieren sollte, war äußerst vorsichtig. Fast jeden Tag schickte er mir einen oder zwei Fax. Heute fragte er nach der Flugzeit, morgen nach dem Programm des Konzerts. Er verlangte frische Blumen für jedes Konzert und sagte, wie viel es sein sollten. An einem weiteren Tag wollte er wissen, wie das Reisegepäck, das in Hongkong ankommen sollte, nach Kunming weitertransportiert würde. Ich sagte zu ihm, dass er sich nicht darum zu kümmern brauche. Nachdem wir dann das Reisegepäck von Hongkong mit einem Lastwagen 2 Tage und 2 Nächte nach Kunming transportiert hatten, fragte er, wie weit das Gepäck vom Ort des Konzerts deponiert wurde. Er wollte auch wissen, ob die Türen und Fenster solide sind und ob es Wächter gibt, wie groß der Raum für das Konzert sei und wie viele Plätze es gebe. Er stellte eine Frage nach der anderen. Diese Fragerei hat mich genervt und war eine Qual für mich. Ich denke, dass seine Denkweise zu eng sei, weil er nur seine Arbeitsmethode kennt und nur darauf vertraut. Nachdem er persönlich nach China gekommen war, sagte er, dass er einverstanden ist, nach meinem Plan zu arbeiten. Mit einem Wort, ich würde vorschlagen, ein bisschen von der Flexibilität und Großzügigkeit der Chinesen zu lernen. Das große, weite Land Chinas hat uns Chinesen zu weitherzigen Menschen gemacht. Die Schweiz hat sich in dem letzten Jahrhundert schnell entwickelt. Sie war im Ersten und Zweiten Weltkrieg verschont geblieben. Die schlichten Bergbauern sind reich geworden, aber im Grunde sind sie arme Bergbauern geblieben. Sie haben Angst, ihren Reichtum zu verlieren. Dies mag der Grund dafür sein, warum sie so oft geizig sind.
Xin Futan, der chinesische Ex-Botschafter in der Schweiz.
Die Schweiz ist reich geworden, aber dieser Reichtum ist nicht vom Himmel gefallen, sondern durch Arbeit und Sparsamkeit der vielen Generationen. Früher war die Schweiz sehr arm. Weil sie keine Rohstoffe haben, mussten sich die jungen Schweizer als Söldner bei den fremden Armeen verdingen. Unter Lebensgefahr verdienten sie das Geld, um ihre Familien zu ernähren. Heute ist die Schweiz fast das reichste Land der Welt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt mehr als $40.000. Das ist schätzungsweise mehr als 100-mal das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Chinesen. Trotzdem sind die Schweizer sehr arbeitsam und sparsam. Sie sind bescheiden und prahlen nicht mit ihrem Reichtum. Sie zeigen ihren Stolz darauf nicht. Sie leben nicht auf großem Fuß. Als ich als Generalkonsul in Zürich tätig war, habe ich einen Besitzer von einer Autowerkstatt kennengelernt. Nachdem ich Botschafter in Bern geworden war, habe ich ihn und seine Frau nach Bern eingeladen. Sie sind in einem schon vor einigen Jahren benutzten Auto gekommen. Als sie vor der Botschaft ankamen, wollten sie nicht sofort eintreten, sondern sie haben zuerst ihre bessere Kleidung aus dem Kofferraum geholt und sich umgezogen. Erst dann traten sie in die Botschaft ein. Das können die Chinesen sicher nicht begreifen. Warum wollten sie nicht schon von zu Hause in besserer Kleidung nach Bern kommen? Später habe ich gemerkt, dass viele Schweizer es wie Sie machen. Wenn Sie weit fahren müssen, legen Sie die gute Kleidung in den Kofferraum. Vor dem Haus des Gastgebers ziehen Sie sich um und erst dann gehen Sie zur Hausklingel. Wenn man das Einkommen der Schweizer betrachtet, könnten Sie sich schon eine bessere Kleidung leisten. Dabei bräuchten Sie nicht sparsam zu sein, aber die Schweizer finden, dass man das Geld nicht für etwas ausgeben darf, was nicht unbedingt nötig ist. Die Sparsamkeit ist dort groß geschrieben. Die Schweizer waren arm und sind reich geworden, aber ihre gute Sitte der Sparsamkeit hat sich nicht geändert. Ich bin sehr dafür. Das ist nicht Geiz, sondern eine hohe Tugend. Es gibt manche Leute, die sagen, dass es schwierig sei, mit den Schweizern umzugehen. Die Schweizer sind nicht wie die Italiener oder die Franzosen. Die Italiener und Franzosen sind schon beim ersten Kennenlernen wie alte Freunde. Die Schweizer sind nicht so. Wenn sie jemanden gut kennen und Freundschaft mit ihm schließen, dann ist diese Freundschaft fest. Wenn Schweizer sie mögen, sind sie bereit, ihnen gerne zu helfen. Und andererseits, wenn sie einem Schweizer geholfen haben, wird er ihnen das nicht vergessen. In diesem Punkt sind die Schweizer wie die Chinesen, dankbar und treu.
Li Zhaodong, 前光明日报驻瑞士记者.
Li Zhaodong, Ex-Journalist von der chinesischen Guangming-Zeitung in der Schweiz.
Ein Freund hat einmal mit mir einen Spaß gemacht. Er fragte mich, wieso die Schweizer Fahne ein Pluszeichen hat. Zur Antwort äußerte ich die Vermutung, dass es sich dabei um das Zeichen vom Roten Kreuz handelt. Er antwortete aber darauf zuerst mit einem Nein. Dann sagte er, wenn Sie mit den Schweizern umgehen, wollen Sie immer von ihnen profitieren. Deshalb heißt es Plus und darf es kein Minus sein. In der Schweiz müssen die Ausländer Geld in der Tasche haben. Ohne Geld haben sie dort nichts zu suchen. Unter den Ausländern in der Schweiz gibt es auch Saisonarbeiter. Sie kommen vor allem aus Frankreich und Italien. Nach der Saison von 3 Monaten oder einem halben Jahr werden sie wieder zurückgeschickt. Die meisten Saisonarbeiter sind Bauern, die bekanntlich zu den billigen Arbeitskräften gehören. Die Schweiz hat seit Jahrhunderten ihre Tore für die Heimatlosen offen, die aus politischen, religiösen, rassischen oder anderen Gründen ihre Heimat verlassen haben. Asyl zu gewähren, ist schweizerische Tradition. In der letzten Zeit war jedoch die Schweiz gezwungen, die Asylantenzahl in ihrem Land zu beschränken. Hätten sie das nicht getan, gäbe es in der Schweiz viele Probleme. Es gibt dort eine Partei, die gegen die Aufnahme der Asylanten ist. Sie fordert, dass die Ausländer die Schweiz verlassen sollten. Diese Partei ist ausländerfeindlich. Trotzdem gibt es Leute, die diese Partei unterstützen und die Zahl ihrer Wähler steigt. In der Schweiz kann man mit Geld auf dem schwarzen Markt einen Pass kaufen. In den 80er Jahren kostete dort ein echter Schweizer Pass 50.000 Franken. In der Schweiz kann man mit Geld alles bekommen. Früher wurde das Geld von den Leuten in einem Sicherheitskasten auf der Bank deponiert. Die Banken gaben den Kunden einen Schlüssel. Jetzt geben die Banken den Kunden eine Nummer. Wenn man diese Nummer vergisst, heißt es, dass man das Geld verloren hat. Früher gab es eine Vorschrift, nach der das Geld des Kontos von dem 5 Jahre lang kein Geld abgehoben wurde, automatisch dem Bund gehörte. Jetzt soll es nach 10 Jahren der Fall sein. Einmal habe ich eine Untersuchung gemacht. Von solchen enteigneten Geldern gibt es mindestens 2000 Milliarden Dollar. Wir nennen solches Geld schmutziges Geld, das zum Kapital der Schweizer gehört. Das Bankgeheimnis hat der Schweiz einen großen Vorteil gebracht.
Ingrid Carlin 演奏.
Der Schnee, ein Musikstück für Piano. Komponist Zhang Dalong, die Pianistin Ingrid Carlin.
Die Pianistin Ingrid Carlin aus der Schweiz ist im Jahre 1996 nach China gekommen. Nachdem sie ein Musikstück von mir gehört hatte, fragte sie mich, ob ich für sie etwas für das Piano schreiben könnte.
Ich habe Zhang Dalong während einem Aufenthalt in Xi'an kennengelernt, und zwar auch über eine andere Komponistin, die in Europa lebt, die ihn schon gekannt hat. Ich habe ihn dann getroffen, wir haben über neue Musik gesprochen, er hat mir seine Werke gezeigt und auch die Werke von seinen Kollegen. Und es war ein sehr schöner, interessanter Kontakt, und ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, ihm diesen Auftrag zu verschaffen, ein Klavierstück zu schreiben für mich. Ich denke, er ist sicher einer der interessantesten Komponisten in China. Was mich überhaupt erstaunt hat, nicht nur bei ihm, bei allen chinesischen Komponisten, wie locker sie neue Stile verwenden und gleichzeitig auch sehr traditionelle oder spätromantische oder überhaupt romantische Stile, und wie das Ganze unverkrampft quasi nebeneinander herläuft, also ohne Wertung, ob das andere jetzt das eine oder andere bedeutungsvoller sein könnte. Also es ist das eine große Lockerheit spürbar für mich.
Ich schickte ihr nach einiger Zeit das Werk, Der Schnee. Ein Jahr später hat sie mich zum Konzert in die Schweiz eingeladen, währenddessen sie mein Werk vorführen sollte. Vor dem Konzert wollte ich mein Musikstück hören. In China, bevor ein Pianist ein neues Werk im Konzert spielt, bittet er zuerst den Komponisten, ihm die im Werk enthaltenen Gedanken zu erklären. Und er will wissen, was für Anforderungen der Komponist an den Spieler stellt. Aber Ingrid Carlin ist anders als die Chinesen. Sie wollte meinen Wunsch nicht erfüllen, mit der Begründung, ich will Ihnen im Konzert eine Überraschung machen. Sie war sehr selbstbewusst und meinte, dass sie mein Stück begreifen konnte. So wollte ich auf meiner Bitte nicht weiter bestehen.
Ingrid Carlin 向我解释, 他很愿意让江大龙先听一听他的演奏。可是当时时间太紧了，来不及这么做，他很抱歉。Bei
meinem Interview mit Frau Carlin hat sie mir erklärt, dass sie gern bereit ist, Zhang Dalong vor dem Konzert dessen Werk auf dem Piano vorzuspielen. Da die Zeit jedoch zu knapp war, konnte sie seinen Wunsch nicht erfüllen. Es tut ihr wirklich sehr leid.
Das Konzert war ein Erfolg und wir beide damit sehr zufrieden. Trotzdem merkte ich, dass ihr Spiel an manchen Stellen meinen Intentionen nicht entsprach. So zum Beispiel verstehen die Schweizer im Gegensatz zu den Chinesen unter Mittelstärke weniger als sehr stark, aber trotzdem stark.
李东华，这个来自中国为瑞士夺得奥运会冠军的体操运动员，现在在这里成了家喻户晓的名人。可是五年前，当他刚踏上这块土地的时候，情况可不是这样。
An Hua Li kommt aus China. Ist Kunstturner und war Meister der Asienmeisterschaft. Jetzt lebt in der Schweiz. Ist hier allen bekannt. Ungefähr vor 10 Jahren, als hierher gekommen war, war seine Situation anders als heute.
刚开始是他们非常戒备，非常觉得好像是。
Früher fand ich, dass die Schweiz wie andere europäische Länder sehr offen ist. Ich war überzeugt, dass ich meine besonderen Fähigkeiten im Turnen in der Schweiz ohne Hindernisse zur Entfaltung bringen würde. Ich dachte, dass, wenn ich gut turnen kann, werden die anderen meine Stärke anerkennen. Im Jahre 1989 bin ich in die Schweiz gekommen. Mit der Zeit merkte ich, dass meine Vorstellungen ganz anders als die Realität waren. Ich stellte fest, dass die Schweizer sehr zurückhaltend und konservativ sind. Sie waren mir gegenüber sehr wachsam und konnten mich als Ausländer nur schwer akzeptieren. Die Schweizer Sportler sehen bei sich ausländische Kollegen, die ein höheres Niveau als sie haben, nicht gern und versuchen sie zu verdrängen. Vermutlich haben sie Angst um ihre Karriere. Ganz am Anfang habe ich in meiner Freizeit in einem kleinen Club in Luzern trainiert. Weil das Trainieren mir kein Geld einbrachte, musste ich als Arbeiter in einer Autowerkstatt und als Straßenreiniger arbeiten. Ich habe auch die Erdlöcher für die Wasserleitungen ausgegraben. In den ersten Jahren habe ich den Schweizer Sportlern über meine Erfahrungen beim Turnen erzählt. Mit der Zeit hat sich der Kontakt verbessert. Im Jahre 1992 durfte ich in die Nationalmannschaft der Schweiz im Turnen eintreten und mit den Sportlern auf der staatlichen Ebene trainieren. Damals war ich noch nicht eingebürgert und konnte kein gleiches Einkommen wie die Schweizer Sportler erhalten. Mein Leben war sehr hart. Viele meinten, dass ich die beste Zeit meines Lebens in der Schweiz umsonst verbracht habe, dass es für mich unmöglich sei, nach dem Weltmeister zu streben. Ich befand mich in einem Dilemma zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen dem Verzicht auf das Turnen und einem weiteren Training. Meine Frau ermutigte und unterstützte mich immer sehr, damit ich in der harten Situation standhaft bleiben und trainieren konnte. Sie war überzeugt, dass ich Erfolg haben würde. Deshalb war ich entschlossen, meinen Traum nicht aufzugeben, an dem Olympiaspiel teilzunehmen. Um mein Ziel zu erreichen, habe ich sehr hart trainiert. 1994 wurde ich eingebürgert. Beim Pferdsprung-Wettkampf während der Weltmeisterschaften in Turnen in Australien habe ich die Bronzemedaille gewonnen. Mein Erfolg hat einen Widerhall in der Schweiz gefunden, weil die Schweiz seit 45 Jahren in dieser Sportdisziplin keine Weltmedaille mehr gewonnen hatte. Die Leute im Schweizer Sportverein fragten sich selbst, warum sie mir in den letzten Jahren keine notwendige Hilfe gegeben hatten. Der Sportverein hatte sein Bedauern darüber geäußert. Man sah ein, dass man mir mehr Unterstützung hätte geben sollen. Vorher habe ich gesagt, dass die Schweizer konservativ sind. Aber ihr Charakter ist bewunderungswürdig, weil sie ihre Fehler bekennen können und sie verbessern wollen. Sie sind offen und ehrlich. Im Jahr 1995 habe ich beim Wettbewerb der Turnweltmeisterschaften in Japan den Weltmeister gewonnen. 1996 gewann ich den Weltmeister bei den Olympischen Spielen. Nach meinem Rücktritt als Sportler schloss ich mit dem Sportverein einen Vertrag als Trainer ab. Gleichzeitig habe ich verschiedene Werbeverträge für große schweizerische Firmen unterzeichnen können. Zurzeit arbeite ich als eine treibende Kraft für den Wintersport der Olympischen Spiele im Jahre 2006 in der Schweiz.
Die Historikerin Duan Mumei.
Die Schweizer sagen oft, dass ihr Land von Menschen bewohnt ist, die Französisch, Deutsch und Italienisch sprechen, die jedoch mit den Franzosen, Deutschen oder Italienern nichts gemeinsam haben. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen und 4 Landessprachen. Es hat lange Zeit gebraucht, um den Bund zu konstituieren. Die Selbstständigkeit der Schweiz ist durch die Geografie geprägt. Die vom Alpengebirge bedingte geografische Isolation, das Wetter und der Mangel an Rohstoffen formen Land und Leute in diesem Raum. 1798 marschierten die Franzosen unter der Führung Napoleons in die Schweiz ein. Die helvetische Schweiz musste den Einheitsstaat nach französischem Muster einrichten. Jahre später fand Napoleon, dass der Grundsatz des Föderalismus zur Schweiz besser passt, und er wurde wieder eingeführt. Die Schweiz will nicht der UNO und EU beitreten. In ihrer Geschichte mussten sich die Schweizer gegen den Einfall der österreichischen Habsburger und der Franzosen wehren. Deshalb sind sie dem Ausland gegenüber sehr vorsichtig. Sie fanden, dass die Selbstständigkeit und Souveränität die wichtigsten Grundlagen des Staates sind. Die Schweiz als ein neutrales Land darf nicht von anderen Ländern angegriffen werden. Die Schweiz ist bereit, eigenes Territorium als UNO-Sitz anzubieten, aber sie will kein UNO-Mitglied sein. Der UNO-Beitritt wurde durch eine Volksabstimmung abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade in der Schweiz und habe die Schweizer gefragt, warum sie gegen den Beitritt sind. Die Leute meinten, dass die UNO viele Probleme hat, unter anderem finanzieller Natur. Sie hat viele Schulden. Manche Länder, zum Teil auch sehr reiche, zahlen nämlich ihre Beiträge nicht. Wenn die Schweiz der UNO beitreten würde, würde man also von ihr Geld verlangen und sie zu einer großen Einnahmequelle machen. So ist es besser, wenn die Schweiz, die als kleines Land keine große Rolle als Mitglied dieser Organisation spielen könnte, eine vermittelnde Funktion beim Schlichten der Konflikte übernimmt. Auch die Meinung zum EU-Beitritt ist negativ. Es sprechen sich dagegen nicht nur ältere, sondern auch junge Leute aus. Viele Schweizer sehen darin eine Gefahr für ihr Land. Sie finden, dass der EU-Beitritt nur Probleme mit sich bringen und ihrem bis jetzt relativ ruhigen Leben ein Ende setzen könnte. Sie fürchten auch um ihre stabile, starke Währung im Falle einer Währungsunion.
Und noch einmal der ehemalige chinesische Botschafter in der Schweiz.
Der Grund dafür, dass die Schweiz nicht in die EU will, ist vor allem wirtschaftlicher Natur. Man fürchtet einfach, den Reichtum einbüßen zu müssen. Denn in der EU gibt es ein Gesetz, dass die reichen Länder verpflichtet sind, den Ärmeren zu helfen. Deswegen hoffen die EU-Länder auf den Beitritt der Schweiz. Die Schweizer wollen das nicht, weil sie befürchten, dass sich dadurch ihr Lebensstandard senken würde. Außerdem würde die Schweiz mit ihrem EU-Beitritt ihre Besonderheit verlieren. Die Schweizer, die Französisch, Deutsch und Italienisch sprechen, gehören zu Frankreich, Deutschland und Italien. Die Schweiz könnte mit dem Beitritt vieles verlieren. Die führenden Politiker in der Schweiz möchten der UNO und der EU beitreten, aber die Schweizer Bürger wollen nicht. Hier ist die Meinungsverschiedenheit zwischen den Politikern und den Schweizer Bürgern noch groß. Die Politiker sollen für manche wichtige Fragen die Entscheidung für die Schweizer Bürger treffen, nicht die Schweizer Bürger. Selbstverständlich sollen die Politiker die Meinung der Bürger anhören und an ihre Interessen denken. Alles durch eine Volksabstimmung zum Entscheid zu bringen, ist schwierig. Da müssen noch viele Schritte gemacht werden.
Nochmals Li Shaodong, ehemaliger Journalist der Guangming-Zeitung in der Schweiz.
Im Gegensatz zum UNO-Beitritt, der für ein so kleines Land wie die Schweiz nicht besonders wichtig ist, ist ihr EU-Beitritt von entscheidender Bedeutung für sie. Sonst kann die Schweiz keine große Rolle in Europa spielen und damit eine Barriere für die Entwicklung ihrer Wirtschaft schaffen. Die Schweiz ist ein Export- und Importland. Was die Rohstoffe und Energie anbelangt, ist sie auf den Import angewiesen. 60% der Konsumartikel kommen aus dem Ausland. Andererseits gehen 70-90% der Schweizer Industrieprodukte ins Ausland. Der Export der Schweiz in die EU-Länder macht mehr als die Hälfte ihres gesamten Außenhandels aus. 1995 betrug der gesamte Import der Schweiz aus den EU-Ländern 79,8% und der gesamte Export dorthin 62,3%. Aus dieser Statistik kann man ersehen, dass die EU für die Schweiz sehr wichtig ist. Wenn also die Schweiz der EU nicht beitritt, wird sich dies auf die Entwicklung des Schweizer Außenhandels als ein Hemmschuh auswirken. Auch aus geografischem und politischem Grund benötigt die Schweiz den EU-Beitritt. Zurzeit ist eine Globalisierung der Welt im Gange, dessen Zeichen ebenfalls die EU ist. Der EU-Beitritt der Schweiz kann ihre Absage an die UNO-Mitgliedschaft kompensieren, damit sie ihre internationale Stellung stärken und Schritt mit der Welt halten könnte. Die Schweiz legt zum Beispiel einen großen Wert auf den Umweltschutz. Ein wirksamer Umweltschutz ist aber nur in einer engen Kooperation mit den Nachbarländern möglich, die doch alle EU-Mitglieder sind. Der EU-Beitritt der Schweiz ist vor allem für die Schweizer Unternehmer und das Schweizer Bankwesen wichtig. Aber wie gesagt, sind viele Schweizer Bürger trotz der dafür sprechenden Argumente dagegen. Und wenn sie dagegen sind, kann die Regierung auch nichts machen. Die Gegner sind hauptsächlich die deutschsprachigen Bauern. Sie befürchten, dass konkurrenzfähige, billige, ausländische landwirtschaftliche Produkte ihre Existenz bedrohen könnten. Wenn aber die Schweizer Regierung eingreifen würde, könnte sie schon die Wege finden, um einen Ausgleich zu schaffen. Somit ist das also kein reales, gravierendes Problem. Der EU-Beitritt der Schweiz ist also, wenn man Pro und Kontras erwägt, nur eine Frage der Zeit.
An dem Tag, als ich mit Herrn Li das Interview machte, wurden die Resultate der letzten Umfrage zum EU-Beitritt der Schweiz im Radio bekannt gegeben. Die Umfrage ergab, dass die meisten der befragten Schweizer dafür sind.
二战期间，瑞士银行的表现在中国也引起了不少人的关心。前中国驻瑞士大使辛福坦说：
Viele Chinesen interessiert die Rolle der Schweizer Banken im Zweiten Weltkrieg. Dazu nochmals der ehemalige Botschafter in der Schweiz.
Über das Bankwesen in der Schweiz wird schon seit Jahrzehnten gesprochen. Die Banken der Schweiz haben mit ihrem Gesetz des Bankgeheimnisses ein großes ausländisches Kapital angelockt. Ein Teil von diesem Kapital ist das sogenannte schmutzige Geld. Das Geldwaschen existiert in der Schweiz seit langer Zeit. Es hat sich in der Welt herumgesprochen, dass der Reichtum des Landes zum Teil darin seine Quelle hat. Um der Wahrheit gerecht zu werden, muss man aber ausdrücklich sagen, dass die heutige wohlhabende Schweiz nicht durch diese schmutzigen Gelder, sondern durch ihre harte Arbeit und einfaches Leben reich geworden ist. Dieses Geld macht nur einen winzigen Teil des gesamten Schweizer Kapitals aus. Was das den Juden geraubte Nazigeld anbelangt, das im Zweiten Weltkrieg auf den Schweizer Banken deponiert war und in der letzten Zeit zum Brennpunkt in der Diskussion um das Schweizer Bankwesen wurde, so ist es ein offenes Geheimnis. Man kann sich fragen, warum das Nazigeld erst jetzt in eine große Diskussion gekommen ist. Was für ein Ziel wird damit verfolgt? Möglicherweise steckt ein politischer Grund dahinter. Als dieses Geld von den Juden zurückverlangt wurde, haben die Schweizer Behörden seinen Besitz zuerst bestritten und einige Zeit später doch bestätigt. Vor einiger Zeit wurden die Kundenlisten der Juden auf den Schweizer Banken in den verschiedenen großen Zeitungen veröffentlicht, damit die überlebenden Juden und ihre Nachkommen das Geld beziehen können. Im vorletzten Jahr jährte sich zum 50. Mal der Sieg über Hitlerdeutschland. Aus diesem Anlass wurde in der Schweiz eine Gedenkfeier organisiert. Der Präsident der Schweiz hat eine Rede gehalten, in der er zugegeben hat, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkrieges einen Teil der Juden an der Grenze zurückgeschickt hat. Diese Aussage scheint mir wie eine Selbstkritik zu sein. Zugleich aber suchte er nach einer Rechtfertigung, indem er meinte, dass die Schweiz gezwungen war, so zu handeln, um das Land und seine Bevölkerung vor dem starken Feind zu schützen und vor Vernichtung zu bewahren.
Sie hat in China die französische Sprache studiert und abgeschlossen mit dem Magister.
Meiner Meinung nach haben die Nazis die Neutralität der Schweiz missbraucht. Um ihr eigenes Interesse zu schützen, wollte die Schweiz während des Zweiten Weltkrieges aufgrund ihrer Neutralität in keinen offenen Konflikt mit Nazi-Deutschland treten. Dies haben nach meinem persönlichen Gefühl Schweizer Banken ausgenutzt, um mit den Nazis Geldgeschäfte zu machen und den Fluss von Nazi-Geld in die Schweiz zu ermöglichen. In einer Konsumgesellschaft ist das Gewinnbringen am wichtigsten. Unter dem internationalen Druck haben sich die Schweizer Banken bereit erklärt, den Juden das Geld zurückzugeben. Ob aber die Schweiz zu ihren Deklarationen konsequent stehen wird und sie vollständig in die Tat umsetzt?
Lu Rong,
die Managerin des Great Wall Sheraton Hotels in Beijing,
ich finde, dass man die Schweizer Banken nicht verurteilen darf, weil das Nazi-Geld im Zweiten Weltkrieg bei ihnen deponiert wurde. Die Geschäftsleute denken nicht an Politik. Die Bankiers kümmern sich nicht darum, woher das Geld kommt.
Aber 就像他不参与二战应战的时候一样，他不会去询问你这些钱哪里来的。你去银行存钱，我想我去银行存钱也没有人会问我这个钱哪里来的。昆明市外事工作人员宋立志
Sung Lige, er arbeitet als Übersetzer in die deutsche Sprache in Kunming.
另外，我觉得就是这个纳粹的黄金这件事情，这是瑞士人碰不得的穿帮。希特勒杀那么多犹太人。
Die Frage nach dem Nazigeld ist ein heißes Eisen für die Schweizer und darf nicht berührt werden. Die Schweizer nutzten die Gelegenheit im Krieg aus, um sich zu bereichern. Das mit Blut befleckte Geld darf man nicht für sich behalten. Die Schweiz muss ihren Fehler bekennen und wieder gut machen. So schnell wie möglich soll sie den Juden das Geld zurückgeben. Die unklare, zögernde Haltung der Schweiz ist schlecht. Im Vergleich zu der Haltung der Schweiz ist die von Deutschland viel klarer und mutiger. Gleich nach dem Krieg wurde dort eine Stiftung gegründet, um den Juden eine Entschädigung zu geben. Der ehemalige Präsident Deutschlands, Willy Brandt, hat sich dagegen vor dem Denkmal der ermordeten Juden im Warschauer Ghetto hingekniet. Seine Fehlerbekennung war beeindruckend. Dies fehlt der Schweiz, die in dieser Hinsicht Engherzigkeit aufweist.
Duan Mumei, die Historikerin aus Peking.
Das Bankgeheimnis in der Schweiz wurde im Jahre 1934 festgesetzt. Damals begannen schon die Nazis ihr Unwesen zu treiben. Viele Juden in Deutschland wollten ihr Vermögen schnell umlagern. Das Bankgeheimnis bildete einen Schutz für das Judenvermögen. Man hat nicht geahnt, dass so viele Juden ins Konzentrationslager geschickt und dort ermordet werden und dass somit die von ihnen in den Schweizer Banken deponierten Gelder nicht mehr zurückverlangt werden sollten. Die Schweiz hielt während des Zweiten Weltkrieges normale wirtschaftliche Handelsbeziehungen mit Hitler-Deutschland aufrecht, von denen auch das Bankwesen nicht ausgeschlossen wurde. Dies hat natürlich Geldgeschäfte mit den Nazis gefördert, obwohl zu der Judenfrage Meinungsverschiedenheiten unter den Schweizern herrschten. Leider gab es in der Schweiz genug Hitler-Sympathisanten, um die Flucht der Juden dorthin zu erschweren. Einige tausende Juden, die in der Schweiz Zuflucht suchten, wurden an der Schweizer Grenze abgewiesen und später von den Nazis getötet. Nach dem Krieg sah die Schweiz doch ein, dass sie einen Fehler begangen hat. Die Banken und Bankiers konzentrieren sich vor allem im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz. Bis heute meinte die Schweiz, dass sie den Juden nichts angetan habe. In der Tat hat die Schweiz vielen Juden Asyl gewährt und ihr Leben gerettet. Zurzeit gibt es in der Schweiz eine Untersuchungskommission, die zur Aufklärung dieser Frage eingesetzt wurde. Der Leiter dieser Kommission, Herr Bergier, ist Historiker und ein Lehrer von mir. Ich bin überzeugt, dass die Aufarbeitung der Schweizer Geschichte ein unverfälschtes Bild der vergangenen Ereignisse ergeben wird.
Meine
Landsleute haben viel über ihre Eindrücke und ihre Gedanken gesprochen. Zum Schluss der Sendung möchte ich von einem kleinen Erlebnis während meines Aufenthaltes in der Schweiz erzählen. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft in der Schweiz musste ich allein von Bern nach Zürich reisen. Ich reiste im Zug. Aus Versehen bin ich in das Erstklassabteil eingestiegen. Nach einiger Zeit kam der Kondukteur und bat mich, meine Fahrkarte vorzuweisen. Als er sah, dass ich nur ein Ticket zweite Klasse gelöst hatte, deutete er sehr höflich an, dass ich das Abteil wechseln müsse. Mein Reisegepäck war sehr schwer, die zweite Klasse weit weg, und der Zug sollte laut Fahrplan in weniger als 10 Minuten mein Reiseziel Zürich erreichen. Nun, ich dachte, es lohnt sich nicht mehr, mit meinem schweren Gepäck den Platz zu wechseln. Nach einer Weile kam der Kondukteur zurück und als er sah, dass ich noch am selben Platz saß, bat er mich, höflich, aber bestimmt, das Abteil erster Klasse zu verlassen. Er ging vor mir her und öffnete mir Tür für Tür. Und kaum hatte ich ganz außer Atem das richtige Abteil erreicht, da ertönte aus dem Lautsprecher eine Stimme: »Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten...«
Das war der Abschluss unserer Sommerserie «Die Schweiz mit fremden Augen sehen». Wiederholungen sind das aus dem Jahr 1998. Alle vier Sendungen aus dieser Reihe sind bei uns im Internet srf1.ch zum Hören parat.
SRF 1 Doppelpunkt.
Und bis zu der
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.